Denn die ehemalige
Außenministerin
wieder in die Schlagzeilen geraten.
Politischen Schaden für Österreich.
Wehrte sich gegen die Meinung des Außen. Das Land aufgrund der vielen Anfeindungen verlassen müssen.
Diffamiert, bedroht, ausgegrenzt und vertrieben. Doch sie lässt sich den Mund nicht verbieten und wird Rede und Antwort stehen bei Unipolar Multipolar, dem Podcast für Geopolitik.
Es ist Sonntagmorgen, der 7. März, und ich begrüße alle Zuhörer recht herzlich zu einer weiteren Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Mir, wie immer, zugeschaltet die Außenministerin AD von Österreich, Dr. Karin Kneißl. Schönen guten Morgen, Frau Kneißl.
Guten Morgen, lieber Flavio von Witzleben.
Ja, Frau Kneißl, Sie waren jetzt letzte Woche, wie Sie uns erzählt hatten, in der russischen Walachei in Karelien unterwegs. Jetzt heute finde ich Sie hier wieder in Ihrem Büro in St. Petersburg an der Universität. Können Sie vielleicht mal zu Beginn für unsere Zuschauer erzählen, wie geht es Ihnen aktuell? Und vielleicht auch interessant, Sie hatten ja auch schon mal ausgeführt, Sie sind dabei, ein neues Buch zu veröffentlichen. Der Titel ist Requiem für Europa. Ja, also zum einen, wie geht es Ihnen? Wie war es in Karelien? Und wie läuft es mit Ihrem Buch Requiem für Europa?
Ja, vielen Dank für die beiden Fragen. Glücklicherweise sind meine Kollegin, die Hunde und ich am Sonntagabend wieder gut aus Karelien nach St. Petersburg retour gekommen. Wir hatten großes Glück mit dem Wetter. Also es war, wie man in Österreich nennt man das Kaiserwetter, also blauer Himmel, weißer Schnee. Und es war kein Wind, die Straßen waren trocken. Es waren doch einige hunderte Kilometer, aber die Straßen, diese Nord-Süd-Strecke ist wirklich gut. Also ich kenne andere Straßen im Ryazan-Oblast, die sind schwieriger. Also dort waren die Straßenverhältnisse äußerst exzellent und wir konnten viel sehen, erleben. Es waren drei wunderschöne Tage und ich war einfach sehr, sehr erleichtert, dass ich Auto fahren kann. Also ich empfinde Autofahren als die große Freiheit. Ich weiß, dass das vielleicht in Klimawandelzeiten wird man dann natürlich, ist Autofahren auch bereits eine Ideologie geworden, wie Radfahren. Aber ich fahre gerne Auto. Es ist, und ich sage auch immer, man darf den Leuten das Auto nicht nehmen, weil dieses Freiheitsgefühl, also zumindest ich empfinde es so, wenn ich mich ans Steuer meines Autos setze und über die Landstraße fahre, das ist schon etwas ganz Besonderes. Und dieses Erlebnis hatte ich sozusagen nach 2,5 Monaten nicht Autofahren. Und Autofahren geht besser als gehen, da bin ich noch langsamer unterwegs, aber es war eine wirklich schöne Abwechslung. Es war sozusagen mein erstes Wochenende im engeren Sinne, dass man jetzt mal nichts tut. Wir haben unseren Podcast gemeinsam gemacht am Freitagabend, aber ansonsten habe ich bis auf ein paar Mails nichts arbeitsmäßig unternommen, sondern war wirklich Touristin in Karelien und das war wunderschön. Und das Buch, ja, das habe ich Anfang des Jahres, das Manuskript endlich zu Ende geschrieben. Ich hatte ja vor, an sich im letzten Sommer in Petruschewo, in einem kleinen Dorf, 2 Monate ein Buch zu schreiben. Aus dem wurde dann nichts. Also es war, der Sommer verlief dann ganz anders. Und seit meiner Ankunft in St. Petersburg hatte ich wirklich nur der Unfall und dann einfach mehr Zeit zu Hause haben. Also hatte ich dann die erforderlichen 10, 15 Tage. Die ich benötigte, um das Buch endlich fertig zu bekommen. Und das tat ich dann. Es ist jetzt in den Händen, ist das Manuskript einer Übersetzerin. Es wird zuerst in russischer Sprache erscheinen. Und wir planen aber auch eine deutsche Ausgabe, die wir vielleicht hier an der Universität machen. Dazu haben wir jetzt noch keine Schritte unternommen. Die Frage ist, wie das mit der deutschen Ausgabe sein wird, wie sich das zum Beispiel das als E-Book, also als PDF verkaufen lässt. Wir haben noch keine Überlegungen angestellt, aber es wird zuerst in russischer Sprache erscheinen.
Ja, Frau Kneißl, vielleicht können Sie auch noch für unsere Zuhörer ausführen, worum wird es denn inhaltlich in dem Buch gehen?
Ja, Requiem für Europa ist vielleicht ein etwas harter Titel, aber alle können sich sofort vorstellen, worum es geht. Es ist ein Abgesang auf Europa, und zwar jenes Europa, ich sage immer, für das ich dankbar war, nicht auf jenes ich stolz war, weil ich hatte zu dem Aufbau jenes Europas nichts beigetragen. Also weder bin ich 1848 auf den Barrikaden gestanden, um für bürgerliche Rechte zu kämpfen, wie das Recht auf Hausrecht, Briefgeheimnis, das gibt's ja alles heute nicht mehr. Aber 1848 gingen dafür die Menschen, vor allem in Deutschland und Frankreich und Österreich, auf die Barrikaden. Noch habe ich den Wiederaufbau im 20. Jahrhundert mitgeleistet, aber ich war wirklich immer sehr bewusst und zutiefst dankbar für das Europa der Redefreiheit, der Gedankenfreiheit, der Religionsfreiheit, weil ich in meinen Jugendjahren viel im arabischen Raum unterwegs war. Ich arbeitete in Israel. Ich wusste, wie schwierig es war für meine Kommilitonen, Militärdienst mit Studium zu vereinbaren. Ich wusste, wie teuer das Studium in den USA war. Und meine Studienkollegen in Washington waren hochverschuldet mit 22. Ich hatte das Riesenprivileg, ein exzellentes Studium an einer öffentlichen Hochschule zu absolvieren, ohne dass ich dafür jetzt einen Riesenkredit aufnehmen musste. Und all das war für mich Europa. Plus, dass es die Rechtssicherheit gab, dass alle vor dem Gesetz gleich waren, dass man nicht enteignet werden konnte, dass man nicht auf Sanktionslisten kam. Und all das ist ja verschwunden. Also Rechtsstaat und Freiheit im engeren und im weiteren Sinne sind in Europa abhanden gekommen. Und ich erkläre dies über verschiedenste Zugänge. Ich will es nicht auf meinen persönlichen Parcours ausschließlich runterbrechen, aber das ist sozusagen der Auftakt, weil ich schreibe nicht graue Theorie, sondern ich schreibe über die letzten 4 Jahre, wo ich das sozusagen knallhart erlebte. Und mittlerweile gibt es viele andere Beispiele neben mir, andere Biografien, denen es ähnlich oder anders erging, sondern es geht mir auch darum aufzuzeigen, was alles ist aus dieser Idee Europa geworden. Ja, also dass die abendländische Kultur des Mittelmeerraums in ihrer Abgrenzung zum Orient, wie kam es zu den Religionskriegen, was ist der tiefe Bruch, der vielleicht in der europäischen Gesellschaft einzigartig sich bis heute fest manifestiert, nämlich diese immer wieder die Rückkehr in fast historischen Intervallen, wenn man zwischen Rechtgläubigen und Ungläubigen eine Zäsur macht. Also die Religionskriege, die sich ja fast 300 Jahre durch die europäischen Gesellschaften hinzogen, von dem Tag, als Martin Luther die Wittenberger Thesen anschlug, bis hin zu den französischen Niederschlagungen der Hugenotten, also Ludwig dem 14. im 17. Jahrhundert. Also es hat sich, diese Religionskriege haben sich ja fast 300 Jahre durch die europäische Geschichte gezogen. Und als die großen Migrationskrisen kamen, 2015, 2016, hatten wir ja eine neue Einteilung der Gesellschaft in jene, die sich der Willkommenskultur völlig ergaben und andere, die das kritisch sahen. Und hier war eine ganz klare Trennung zwischen, wenn man so will, Heretikern und Gutgläubigen. Das hat sich dann mit Corona wiederholt und gegenwärtig ist der Ukraine-Krieg, der Umgang zu Russland, so eine weitere Referenz geworden, um eben zwischen Gut und Böse zu unterscheiden, plus jetzt noch die gesamte Klimawandeldebatte. Also das sind Zugänge im europäischen Denken, im europäischen politischen Handeln, die in dieser Form nicht jetzt beispielsweise im Orient, Westasien, in den arabischen Gesellschaften in der Weise gehandhabt werden. Dort gibt und gab es immer wieder Grautöne. Das heißt jetzt nicht, dass man miteinander existiert. Oftmals ist es ein Nebeneinander, aber dieses Nebeneinander ist ja in den aktuellen Umständen in Deutschland, in Österreich auch nicht mehr möglich.
Ja, Frau Kneißl, Sie hatten das auch mal in einem Podcast, einer Folge ganz gut ausgeführt, wo Sie eben gesagt hatten, dass wir hier im deutschsprachigen Raum dazu tendieren, im Entweder-Oder zu denken, aber dass es kein Sowohl-als-auch mehr gibt. Und dieser Kampf, wie Sie ihn ausgeführt haben, zwischen Heretikern und Gutgläubigen, der zieht sich hier weiter durch. Das kann ich auch von meiner Erfahrung so berichten. Es ist wirklich keine große Freude mehr, hier im deutschsprachigen Raum zu leben. Sobald man eine abweichende Meinung hat, wird man angegriffen und entweder als Corona-Leugner, Antisemit, Russland-Freund oder was auch immer abgestempelt. Also der Diskurs, er ist wirklich verflacht und auf ein Niveau angekommen, das das auch ich mir niemals hätte erträumen lassen können. Aber Frau Kneißl, ich würde sagen, wir steigen jetzt mal ein in das aktuelle geopolitische Geschehen, denn es war auch jetzt diese Woche wieder sehr viel los. Und ich würde sagen, wir fangen gleich mal mit dem heißesten Thema an, denn dieses Wochenende finden Präsidentschaftswahlen in Russland statt. Vom 15. bis zum 17. März wird zum ersten Mal in der Geschichte des Landes in Russland an drei Tagen hintereinander gewählt. Es sind dabei insgesamt mehr als 112 Millionen Menschen zur Stimmabgabe aufgerufen, darunter auch knapp 4,5 Millionen Menschen aus den umkämpften Gebieten in Donetsk, Lugansk, Saporoschir und Kherson, die Russland ja als sein Staatsgebiet betrachtet. Putin hat bei der Wahl drei Mitbewerber. Zum einen den Kommunisten Nikolai Kratinov, der Liberale Wladislav Davankonov und zu guter Letzt Leonid Slutsky von der rechtskonservativen Partei LDPR. Und ja, falls Putin gewinnen sollte, wovon auszugehen ist, wird er seine fünfte Amtszeit bis 2030 als Präsident wahrnehmen. Und ja, in westlichen Medien wird die Wahl als eine Scheinwahl bezeichnet und kritisiert, dass keine wirklichen Oppositionskandidaten zugelassen wurden und dass keine unabhängigen internationalen Wahlbeobachter vor Ort aktiv sind. In Russland wiederum hat man die Befürchtung, dass es im Zuge der Wahlen zu Sabotageakten kommen könnte. Ja, Frau Kneißl, wie verfolgen Sie denn die Wahl bei Ihnen vor Ort in Russland und für wie frei halten Sie diese Abstimmung tatsächlich?
Die Wahl verfolge ich insofern, als rundum Wahlplakate von allen kandidierenden Parteien und Persönlichkeiten überall zu sehen sind. Auch in den Fernsehnachrichten sind diverseste Wahlsendungen, beispielsweise LDPR, Sie haben Leonid Slutsky erwähnt, also dessen Plakate sind Land auf, Land ab, überall zu sehen. Wahlveranstaltungen der Kommunisten, die also seit dem Ende der Sowjetunion hier eine Minderheitspartei stellen, aber doch immer noch ihr Elektorat haben, die sind ebenso in den Wahlen wie zwei weitere Personen. Daher, wer immer sich aufstellen lassen wollte, ja, natürlich, das ist ja in Deutschland und Österreich nicht anders. Sie müssen bestimmte Parameter erfüllen und letztendlich sind es dann die Wahlbehörden, die sagen, ja, sie dürfen kandidieren oder nicht. Und ab einer bestimmten Prozentzahl darf man dann im Parlament aktiv sein und bekommt seine öffentlichen Gelder. Also das wird in Russland nicht anders gehandhabt als jetzt in Deutschland. Und es kann hier auftreten, wer will. Auch vielleicht noch eine kurze Anmerkung zum Begräbnis von Alexei Nawalny. Das wurde in westlichen Nachrichten so gebracht, als wäre das sozusagen im Geheimen stattgefunden. Nein, das wurde sozusagen von den Sicherheitsbehörden gesichert und wer konnte und wollte, war dabei. Also das Verhaftungen gab es dort, wo unangemeldete Veranstaltungen waren. Ja? Und das ist ja nicht anders, das kennen wir aus Corona-Zeiten zu Genüge. Also wenn dann die Polizei einschreitet. Aber ansonsten, es kann jeder kandidieren, der will. Und es findet erstmals auch ein Ivo statt, um Personen, die jetzt in entfernten Regionen sind, wo jetzt der Weg zum nächsten Wahlbüro ein weiterer ist, zur nächsten Schule oder Rathaus, wo meistens die Wahlbüro, die Wahlsprengen gerichtet sind, dass sie eben daran teilnehmen können. Die Sorge ist groß, dass es zu Angriffen, Sabotageakten kommt, weil auch eben in den Wochen besonders viele Aufgriffe von Sprengstoff war, Festnahmen von Personen, die offenbar einen Terroranschlag hatten. Russland kennt bedauerlicherweise Anschläge, Terrorismus zur Genüge. Waren es in den frühen Nullerjahren vor allem der Terrorismus aus dem Kaukasus, also ein islamistischer Terrorismus. Man denke an die grauenhafte Geiselnahme in der Schule von Beslan 2004, wo übrigens bis heute, ja, ich glaube, ich habe das schon einmal in unserer Sendung zitiert, der öffentlich-rechtliche Rundfunk Österreich man sagt Rebellen, ja, das waren nicht Rebellen, das waren Terroristen, genauso waren es keine Rebellen, die im Musicaltheater in ein Massaker angerichtet haben, das waren Terroristen, aber die sind dann in der östlichen Diktion die Rebellen und die Freiheitskämpfer. Aber Terrorismus, dann der vor 20 Jahren hier das Land in Atem hielt, mittlerweile abgelöst von einer anderen Form des Terrorismus, nämlich Personen, die auf Todeslisten der ukrainischen Behörden wurden, Journalisten, die bei einer Buchpräsentation in die Luft fliegen, Personen, die man eben aus welchen Gründen auch immer sozusagen vernichtet haben will, auch um sozusagen Angst zu schüren und wieder zu zeigen, die russischen Behörden hätten die Lage nicht im Griff. Und die Sorge groß jetzt in diesen 3 Tagen, größere Menschen an, eine bestimmte Spannung ist in der Luft, ja, ist spürbar, darüber spreche. Aber ich hoffe und ich wünsche allen, die in die Abwicklung der Wahlen involviert sind, dass alles kommt ohne Zwischenfälle vonstatten geht.
Ja, und ich habe jetzt mal im Vorhinein ein wenig in westlichen Medien recherchiert und die Tagesschau schreibt zum Beispiel, dass es sich bei der Wahl um die am stärksten manipulierte Wahl der vergangenen 30 Jahre halten soll. Als Grund dafür wird aufgeführt, dass es eben keine unabhängige Wahlbeobachtung wie beispielsweise noch 2018 gab, als die OSZE eine Wahlbeobachtermission gestellt hat. Darüber hinaus wird auch angeprangert, dass die Gegenkandidaten eigentlich nur Scheinkandidaten seien, weil sie eben keine echte Oppositionellen sind. Was sagen Sie denn dazu, Frau Kneißl? Ist das tatsächlich so oder ist das einfach nur das, was die westlichen Medien eben immer so erzählen, wenn es um Russland geht?
Absolut. Also ich habe auch in den letzten Tagen immer wieder in die deutschen und österreichischen Medien hineingesehen und man glaubt dann wirklich, also man fragt sich, wovon berichten die und wo berichten sie? Also mal zu Wahlbeobachtern. Es sind Wahlbeobachter da, ja, nicht von der OSZE, aber das hat mit der Gesamtsituation innerhalb zu tun. Übrigens, es wurde bei keiner Wahl in den USA nach eine OSZE-Wahlbeobachtung je zugelassen, obwohl es Anfragen der OSZE gab. Man denke an die lange Zählweise, als damals Bush gewählt wurde. Also das war sozusagen sehr bedenklich, bis man dann zu Ende gezählt hatte und wer wurde, Gore oder Bush. Also OSZE kann beispielsweise in meiner Erinnerung nach, hat vielleicht irre ich mich, aber ich glaube, sie haben nicht ein einziges Mal dort eine Beobachtungsmission zugelassen. Ja, war die OSZE hier, aber ja, die OSZE ist jetzt auch nicht über gut und richtig, wie eine Wahl abläuft, eben siehe USA. Es sind hier Parlamentarier eingeladen. Ich glaube, es nehmen auch Deutschland teil, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, aber das sind jetzt nicht unbedingt im Bundestag vertretene Parteien, sondern es wurden einfach Persönlichkeiten eingeladen. Auch ich erhielt ein solches Schreiben und ich habe eine Wahlbeobachtungsrolle aus mehreren Gründen abgelehnt. Zum einen bin ich jetzt nicht ein Parlamentarier oder habe irgendein anderes Mandat, das dem gleich käme. Und ich bin mittlerweile ja mit einer Aufenthaltsgenehmigung in Russland. Also ich bin jetzt nicht Ausländerin im rechtlichen Sinne. Ich bin auch mittlerweile Tax Resident, also zahle hier, habe hier meinen Hauptwohnsitz, meinen Steuersitz. Und ich habe aus mehreren Gründen das abgelehnt, weil ich mich nicht sozusagen jetzt als Ausländerin empfinde, die eine Wahlbeobachtung machen kann, wie jetzt beispielsweise ein gewählter Mandatar aus welchem Land auch immer machen kann. Und daher, das ist absolute falsche Information, dass es keine Wahlbeobachtung gäbe. Es wurden Hunderte, vielleicht auch Tausende Personen eingeladen und auch ich erhielt, wie gesagt, eine solche Benachrichtigung. Was die Einschüchterung oder sonst etwas anbelangt oder die Gegenkandidaten, also ich folge beispielsweise Leonid Slutsky auf seinem Telegram-Kanal, ja, das sind viele kritische Meldungen zu aktuellen wirtschaftlichen Problemen da und dort. Der da wird eben gefordert, die Regierung müsse dies besser machen und seine Partei verspricht, also wenn wir, dann macht dieses und jenes. Also ich sehe da in keiner Weise eine Farce, sondern was anders ist als in Deutschland oder Österreich, ist, dass hier Russland als solches nicht in Abrede gestellt wird. Also es gibt nicht diese Dammschlachten, es gibt nicht diese Schmutzwäsche, die öffentlich gewaschen wird, wie wir das aus Parlamentsdebatten in unseren Kreisen kennen, oder wo eine Idee, die von der anderen Seite kommt, sofort niedergeschlagen wird, weil sie ja von der anderen Parlamentsfraktion kommt. Also ich selbst habe hier als Unabhängige und keiner Partei zugehörig immer danach getrachtet, dass gute Ideen von anderen Parlamentsfraktionen vielleicht in irgendeiner Weise einbaut, aber dafür gibt es in der politischen Kultur, der Unkultur, die wir mit haben, ja keinen Raum. Und dieses fraktionsübergreifende Ideen schmieden ist meiner Beobachtung nach in Russland eher gegeben.
Also das, was man hier aus Deutschland kennt, wo man eine AfD als Nazi-Partei bezeichnet, darüber nachdenkt, diese Partei zu verbieten, das gibt es alles in dieser Form in Russland nicht. Verstehe ich das richtig, Frau Kneißl?
Ja, sehr, sehr treffliches Beispiel, das Sie hier anführen, weil das ist ja nun wirklich hart, wie immer man jetzt zur AfD stehen möge, dass man eine Partei, die alle eben in so vielen Landtagen vertreten ist, zum einen unter Beobachtung gestellt hat, das läuft ja schon länger, aber zum anderen eben auch gegen sich ja verdichten die Hinweise darauf, dass es sogar zu einem Verbot dieser Partei kommen könnte. In Russland haben wir beispielsweise, also wenn wir jetzt zum Beispiel diese LDP nehmen, das ist die Partei, die ich in den letzten Monaten mir öfters angesehen habe auf Telegram oder so. Schirinowski, der Gründer, der wurde sozusagen in unserer Wahrnehmung oftmals als eine Art Clown, Verrückter, Radikaler dargestellt. Aber ich habe mir jetzt ein, zwei seiner Reden, die er im Jahr 2014/15 gehalten hat, nochmals angesehen. Die waren auf einem Telegram-Kanal veröffentlicht und manche meinen, er wäre geradezu prophetisch gewesen, was den Clash, also den wir ja jetzt sehen, zwischen West und Ost in der Ukraine, in Russland anbelangt, dass er hier vieles schon erkannte. Und Schirinowski war ein Volkstribun, das war ein begnadeter Redner, der die Leute mitriss. Und in einem dieser Videos, war eine Art Panelveranstaltung, wo auch Präsident Putin war und die Kamera schwenkt immer wieder auf ihn. Und man sieht, wie er sozusagen aufmerksam auch schmunzelt zu manchen Aussagen und dann auch meint in der Debatte, also alles, was Herr Schirinowski sagt, das deckt sich nicht unbedingt mit den offiziellen Positionen Russlands, ja. Man sieht aber in jenem Video, das 10 Jahre alt ist, Schirinowski ist vor 2, 3 Jahren verstorben, und als heutigen Wahlauseinandersetzung, ja, da gibt es unterschiedliche Ansätze. Da gibt es einige, man mag es jetzt radikaler nennen. Ich glaube, das ist nicht immer unbedingt das richtige Wort, um viele zu beschreiben. Aber hier gibt es unterschiedliche Meinungen. Die können sowohl in der parlamentarischen Debatte als eben im Wahlkampf nebeneinander existieren. Und das stößt ja auf großen Widerspruch, wenn ich das sage, eben ob jetzt in Reden, in Interviews, ich stehe felsenfest dazu und ich habe es auch in Sochi in einigen Interviews gesagt. Ich habe hier beispielsweise im universitären Raum viel, viel mehr Freiheit, Dinge zu diskutieren. Und wir hatten vor einigen Tagen hier eine Veranstaltung zu Lateinamerika und Russland. Vor 6 Monaten fand ein parlamentarischer Gipfel, Parlamentarier Lateinamerikas und Russlands in Moskau statt. Und was hat sich getan? Was hat sich entwickelt? Also wir haben es mit Professoren und Studierenden hier diskutiert. Und da nennen alle Beteiligten hier die Dinge klar beim Namen und sagen, was funktioniert nicht in Russland? Wo müssten wir besser arbeiten? Wo wurde Geld vergeudet? Also da ist eine offene Debatte da, wie ich sie aus Österreich ja schon lange nicht mehr kenne. Ja, also das letzte Mal, wie ich die in dieser Form erlebt habe, das war so Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre. Ich nenne das immer das kleine Fensterlein der Perestroika, die Österreich auch erreichte. Ich hatte das Riesenglück, dass ich damals gerade in den Staatsdienst eintreten durfte und wahrscheinlich hätte ich ein paar Jahre gar nicht mehr eintreten dürfen, weil ich war ein viel zu großer Freigeist. Ja, dann ging man wirklich wieder zurück in Richtung Rekrutierung von Personen, die eher so das graue Mausprofil haben. Das fällt ja auch vielen Verwaltungsapparaten heute auf den Kopf. Das sind ja keine Leute mehr mit Ideen und Rückgrat. Das sind einfach nur mehr Mitläufer.
Welche von Österreich? Naja, Frau Kneißl, es wirkt schon wirklich paradox, dass Sie in Russland mehr Freiheit haben als im liberalen, im freiheitsliebenden Europa. Aber gut, das ist wahrscheinlich auch bezeichnend für unsere Zeit, dass dem tatsächlich so ist. Und ja, Frau Kneißl, ich möchte mit Ihnen noch über den Papst zu sprechen kommen, denn Sie haben es sicherlich mitbekommen. Er hat sich in einem am Sonnabend veröffentlichten Interview mit dem Schweizer Sender RSI zum Ukraine-Krieg geäußert und Folgendes gesagt. Ich möchte ihn einmal zitieren. Wenn man sieht, dass man besiegt ist, dass es nicht gut läuft, muss man den Mut haben zu verhandeln. Ich denke, dass derjenige stärker ist, der die Situation erkennt und den Mut der weißen Fahne hat. Das hat darauf hingehend, das konnte man sich schon fast denken, weil jeder, der für Friedensverhandlungen eintritt, ja derzeit einen Shitstorm kassiert. Und so hat es diesmal auch den Papst getroffen. Er wurde daraufhin tatsächlich auch von der Tagesschau in die Nähe eines Nationalsozialisten gerückt und auch die deutsche Politikerin Agnes Strack-Zimmermann hat sich geäußert. Sie schrieb bei Twitter, ich fand das wirklich bemerkenswert, deswegen möchte ich sie da einmal zitieren. Bevor die, also in Anspielung auf die Aussage vom Papst hat sie geschrieben, bevor die ukrainischen Opfer die weiße Flagge hissen, sollte der Papst laut und unüberhörbar die brutalen russischen Täter auffordern, ihre Jolly Roger, also die Piratenfahne, das Symbol für den Tod und den Satan einzuholen. Und warum in Gottes Namen verurteilt er nicht die verbale mörderische Hetze von Kirill, dem ersten Vorsteher der russisch-orthodoxen Kirche und Ex-KGB-Agent, dem ukrainischen Volk gegenüber? Ich schäme mich als Katholikin, dass er das unterlässt. Frau Kneißl, wie haben Sie denn diese Aussage vom Papst verfolgt und wie haben Sie die Reaktion darauf verfolgt?
Ja, also ich habe selber genug Shitstorms erlebt in den letzten Jahren und dann fragt man sich, das kann eben auch dem katholischen Oberhaupt passieren. Nun hat der einen Apparat, ja, und der das in irgendeiner Weise sozusagen handhaben kann. Wenn man als Einzelperson Shitstorms ausgeliefert ist, ist es wieder ein Grad schwieriger. Aber es ist schon auch ein bezeichnend für unsere Zeit, wenn all diese, die sich dann auch noch öffentlich Katholiken schimpfen, ja, würde ich jetzt für eine Strack-Zimmermann mal nehmen, ja, und nicht nur bezeichnen, sondern das ist ja in diesem Wortschwall, den sie aus diesem Tweet zitieren, ist das ja geradezu grotesk, dass sie sich ja dann abschließend noch als Katholikin bezeichnet und meint, sie würde sich schämen, weil was ist da dann noch christlich, ja, was ist da noch der Zugang von wegen? Da gab es diesen Rabbi aus Nazareth namens Jeshua, der sozusagen predigte Friede und Liebe. Nun wissen wir, dass das Christentum dazwischen auch sehr, sehr kriegerisch war. Aber man dachte doch, dass im 21. Jahrhundert und nach all dem, was sozusagen die Kirche über die Jahrhunderte erlebte, man doch auch zu dem Schluss gekommen war, dass der Vatikan eine Vermittlerrolle hat und auch eine diplomatische Rolle wahrnimmt, ja. Also, das haben wir in den letzten Jahrzehnten doch immer wieder gesehen, dass hier die Vermittlung des Vatikans gegeben war. Und die wurde auch begrüßt von sehr vielen, ja. Wir sprachen vom Dialog der Religionen und der Papst trifft diese und jenen geistlichen Vertreter. Also, all das ist jetzt wieder wie vom Tisch gewischt, ja. Wer immer zu einer zum Gespräch aufruft, und das ist die Rolle eines religiösen Vertreters, ja, Das war Teil dieses gesamten Konzepts, der Dialog der Zivilisationen und der Religionen, die sich gerade die deutsche Bundesregierung und die EU immer wieder so gern groß auf die Fahnen geschrieben hat. Und ich habe immer öfters den Eindruck, als sei hier jetzt wirklich wie von unsichtbarer Hand eine Art kollektive geistliche, ich würde sagen fast sagen eine Art Geistesstörung hätte hier eingesetzt, ja, weil das Vokabular, das niemanden mehr aufregt, ja. Und eine Strack-Zimmermann ist ja hier nur eine Speerspitze, um im martialischen Wortwahl zu bleiben. Aber das regt niemanden mehr auf, ja. Eine CDU, eine christlich-demokratische Union, von der SPD will ich gar nicht reden mit ihrer Kriegstüchtigkeit, aber da ist doch keine Wortwahl mehr, die in irgendeiner Weise ein christliches Gedankengut auch nur im Ansatz verkörpern würde.
Ja, das ist wirklich kaum, man kann es kaum mehr sich mit anhören. Ich bin immer wieder, wenn ich hier diesen Podcast vorbereite und dann mir solche Tweets wie von Strack-Zimmermann anhören muss, denke ich mir, was ist eigentlich in den letzten Jahren schiefgelaufen, dass man sich derartig kriegsgeil, ich sag's jetzt einfach mal so, äußert. Das macht mir vor allen Dingen auch als junger Mensch mit Blick darauf, dass ich noch einige Jahre hier eigentlich vorhabe, doch große Sorgen. Aber wir müssen uns auch noch, Frau Kneißl, mit der Situation in Gaza beschäftigen. Die hatten wir jetzt in den letzten zwei Wochen ein wenig ausgeblendet, weil so viel los war in anderen Konflikten. Und ja, der Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius, der hat jetzt diese Woche grünes Licht für den Abwurf von Hilfsgütern über den Gazastreifen durch die Luftwaffe gegeben. Aus dem Militär waren zuvor bereits entsprechende Vorbereitungen auch bestätigt worden bei den in Frankreich stationierten Transportflugzeuge der Bundeswehr eingesetzt werden könnten. Damit würde sich jetzt die Bundeswehr an der Luftbrücke für Gaza, die von Jordanien initiiert wurde, beteiligen. Auch andere Länder wie die USA oder Frankreich beteiligen sich auch schon an der Initiative. Und ja, einige Kritiker meinen jetzt, dass von diesen Hilfsgütern ausschließlich die Hamas profitieren würde und sich diese Hilfsgüter zu eigen machen würde und sie für den Krieg gegen Israel verwenden würde. Das zumindest sagen so einige, Kritiker, Analysten, die eher auf der Seite Israels stehen. Frau Kneißl, wie blicken Sie denn auf die aktuelle Situation in Gaza? Ist ja derzeit auch Ramadan. Wir hatten auch vor kurzem über die Aussage gesprochen von Joe Biden, der ja angekündigt hatte, dass es zu einem Waffenstillstand über Ramadan kommen soll. Dazu ist es jetzt nicht gekommen. Es wird weiterhin gestorben. Wir haben mittlerweile weit über 30.000 zivile Opfer zu beklagen, weit über 70.000 Verletzte. Frau Kneißl, also wie blicken Sie da zum einen auf die aktuelle Situation und was sagen Sie jetzt auch zu dem Vorwurf, dass diese Hilfsgüter im Grunde genommen nur der Hamas in die Karten spielen?
Es ist interessant, dass doch Washington hier, jetzt übrigens Kooperation mit Belgien, Hilfsgüter abwirft und nicht nur abwirft. Das kann man jetzt kritisch sehen, wie man will, und da kommt es natürlich zu auch teilweise sehr grotesken Fällen, dass eben auch einige dieser Pakete Menschen verletzen oder gar töten, glaube ich, war der Fall. Aber die USA planen jetzt auch einen Pier zu errichten, also dass man sozusagen dort, wo kein Hafen besteht, man doch auch Hilfslieferungen per Schiff vielleicht hinbringen könnte. Nun wird diese Pierbau einige Wochen in Anspruch nehmen. Aber ich muss jetzt mal sagen, zur Ehrenrettung der USA, und da, die tun was, ja. Und nicht nur, dass sie was tun, sondern sagen auch mittlerweile fast alle Abgeordneten, Senatoren in den USA, egal ob die jetzt republikanisch oder demokratisch sind, das ist geradezu ein Gesamtvorgehen, Chuck Schumer hat gestern gesagt, das ist ein recht bekannter US-Politiker, der an sich sonst immer als sehr israelfreundlich galt, und sie wären auch in den USA nicht US-Politiker, wenn sie nicht mit Israel irgendwie sozusagen eine Art geistige Koalition eingehen. Das geht in den USA nicht. Aber auch ein Chuck Schumer hat gestern gesagt, Israel wird zum Paria, wenn es nicht sofort aufhört, seine Politik sozusagen zu ändern. Netanyahu, ich habe jetzt nicht die genauen Worte im Kopf, aber es ging sozusagen, Netanyahu geht um, es riskiert sogar die Existenz Israels, ich glaube, darauf lief es hinaus, nur um seine eigene politische Existenz zu retten. Ja? Also Sie hören von oberster politischer Ebene in Washington mittlerweile Aussagen, die sich ja in Deutschland oder Österreich nicht einmal ein Journalist oder ein Kommentator getrauen zu schreiben. Ja? Weil es gibt keine einzige kritische Aussage des deutschen Bundeskanzlers, der österreichischen Bundesregierung. Die gehen also wie ein Mann im Gleichklang, ja, fast geradezu militärisch-preußisch mit der israelischen Regierung. Netanyahu ist der große Buddy aller österreichischen Politiker mittlerweile. Also die sind geradezu ergriffen, wenn sie ihm die Hand schütteln dürfen. Da gibt es kein kritisches Wort über die israelische Regierung. Und zumindest hat Washington hier jetzt mal die Initiative ergriffen. Nun kann man auch sagen, ja, aber die USA liefern weiterhin Waffen. Ja, das ist der Fall. Israel bekommt sehr, sehr viel Geld vom US-Budget. Ob das in Zukunft auch so gehalten wird, sich weisen. Aber die USA tun etwas. Ja, und kein Politiker, keine NGO, niemand steht in Wien oder in Berlin auf und sagt Stopp, ja, und sagt wir tun etwas sozusagen, um handfest in irgendeiner Weise mitzuhelfen, finanzieren einen Hubschrauber-Einsatz für die Lieferung von ja. Keiner hat, ich kann mich nicht erinnern, dass die deutsche oder die österreichische Bundesregierung auch nur mit einem einzigen Satz dieses sogenannte Mehlmassaker, wie es genannt wird, vor 3 Wochen angesprochen hätte. Also damals hat die israelische Armee geradezu punktuell mit Scharfschützen Menschen ermordet, die versuchten, von einem Transporter Mehlsäcke abzuladen. 204 Tote. Nirgendwo aufgetaucht in deutschsprachigen Medien. Im französischen Jahr. Macron hat sich kritisch dazu geäußert. Selbst die britische Regierung hat dazu was gesagt. Keine deutsche oder österreichische Bundesregierung hat es geschafft, den Mund aufzumachen. Ne? Und ich glaube, das wird der Gesellschaft in Österreich und Deutschland noch auf den Kopf fallen. In welchen genauen Auswirkungen kann ich mir jetzt noch nicht genau vorstellen. Aber das wird zum Bumerang werden.
Ja, die Heuchelei, die Doppelmoral, sie schreit wirklich zum Himmel. Aber es ist ja das erklärte Ziel Israels, die Hamas auszulöschen. Es kam jetzt auch diese Woche Meldungen, haben die Runde gemacht, dass Israels Armee im Gaza-Streifen Marwan Issa auf die Spur gekommen ist. Der gilt als der dritthöchste Hamas-Funktionär. Man hat dort gesagt, dass man ihn möglicherweise getötet hat. Das hat zumindest der Armeesprecher Daniel Hagari so zum Ausdruck gebracht. Nach Einschätzung der US-Geheimdienste dürfte es für Israel aber schwierig sein, das Ziel einer vollständigen Eliminierung der Hamas zu erreichen. Das hat jetzt die US-Zeitung Wall Street Journal zu Beginn der Woche berichtet. Sie zitierte dabei aus dem jüngsten Bericht des US-Geheimdienstes mit dem Titel Annual Threat Assessment, also jährliche Bewertung der Bedrohung. Darin hieß es, Israel werde wahrscheinlich noch jahrelang mit dem bewaffneten Widerstand der Hamas konfrontiert sein. Israels Militär werde Schwierigkeiten haben, die unterirdische Infrastruktur der Hamas zu zerstören. Frau Kneißl, wie sehen Sie das denn? Ist das tatsächlich einfach wahrscheinlich ein propagandistisches Ziel von Israel zu sagen, wir wollen die Hamas eliminieren, auslöschen? Das ist tatsächlich wohl nicht zu erreichen, oder? Sehen Sie das auch so?
Also jemand, der ein bisschen einen historischen Überblick über diesen israelisch-palästinensischen Tragödie, Drama, wie ich immer wieder sage, aber das ist nicht alles sehr, sehr viel mehr als ein Konflikt zu tun. Erinnere ich mich sehr wohl an die Zeiten, als die PLO, die Terrorgruppe 1 war, die es sozusagen galt auszulöschen. Der Libanon-Krieg von 1982 hatte ein wesentliches Ziel, Kriegsziel, die PLO zu vernichten. Ja, das war das wesentliche Kriegsziel. 10 Jahre später wurde dann die PLO, das Oslo Abkommen, zum Gesprächspartner, politischen Partner Israels, der legendäre Handschlag zwischen Yasser Arafat und Yitzhak Rabin. Die Hamas, die Geschichte ist lang und ich werde sie jetzt nicht wiederholen, aber die sich sozusagen in den 60er, 70er, 80er Jahren etablierte als ein Kontrast, als eine Art Alternative zur PLO, nämlich dahingehend, dass man sich orientierte an einem mehr religiös motivierten Kampf, als jetzt an einem säkular-nationalen Kampf, in dem man sozusagen bis zum Äußersten geht und sein Leben mit des Selbstmordattentats aufs Spiel setzt. Das war ein anderer Zugang. Da kam es eben auch zu dieser schweren internen Krise, zu einem palästinensischen Bürgerkrieg. Übrigens finden jetzt in Moskau immer wieder Gespräche zwischen den palästinensischen Parteien statt, um hier eine Art Versöhnung, Ausgleich zwischen all diesen vielen Fraktionen zu finden. Jedenfalls, nochmals zur Erinnerung, die PLO sollte vernichtet werden, die PLO wurde dann zum Partner und sie können nicht eine politische Bewegung und auch wenn sie nur in den Köpfen der Leute weiter besteht, völlig ausrotten. Ja, da müssten sich ein paar israelische Militärs oder Politiker, die Militärs sind ja in manchen Dingen realistischer, hinsetzen und Filme sich anschauen aus dem algerischen Unabhängigkeitskrieg, aus Vietnam, ja. Es gibt einen grandiosen Film, Die Schlacht von Algier. Der Film ist aus den frühen 60er Jahren. Müsste sich an sich jede Armee ansehen, die eine Okkupation in Angriff nimmt, weil sie können eine Besatzung nicht überstehen, jahrelang. Ja. Und dieser aktuelle Krieg ist dann wirklich eben, es wird zum existenziellen Kampf. Und ich zitiere noch einmal den US-Politiker Chuck Schumer. Er hat gestern Donnerstag gesagt, wenn Israel sozusagen weiter existieren will, dann muss es aufhören, diesen Kampf in dieser Weise zu führen. Ja? Ich glaube, damit ist alles gesagt.
Frau Kneißer, mit diesem klaren Abschlussstatement bedanke ich mich vielmals bei Ihnen, wie immer, für Ihre Zeit und freue mich dann schon auf die nächste Folge.
Gerne. Einen angenehmen Tag allen unseren Zuhörern und auch Ihnen, lieber Flavio, ich freue mich auf nächste Woche.
Ja, und auch von meiner Seite, liebe Zuhörer, schön, dass Sie hier heute wieder mit dabei wart bei einer weiteren Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Ciao.
Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik.